Hereinspaziert, Herr Warnecke.
Hallo, Herr Flügge. Ach Mensch, schön, Sie wiederzusehen.
Ja, das herzlich willkommen. Ich nehme Ihnen das heute mal auch wirklich ab, dass Sie sich freuen, mich zu sehen. Ja? Sie zögern jetzt so.
Ich lasse das mal so im Raum stehen.
Sie lassen das jetzt mal einfach.
Ein bisschen Verunsicherung muss ja sein. Nicht, dass Sie jetzt zu glücklich und selbstbewusst in diesem Podcast gehen.
Sie sind, also seit dem Sommer, Sie sind in wahnsinnigen Gleichgewicht, ne? Sie sind entspannt und gut drauf. Was ist bei Ihnen im Sommer passiert im Urlaub?
Alles in Ordnung. Das ist wahrscheinlich, weil ich Sie sehe. Und dann fahre ich immer emotional runter.
Also, ist ja nicht das erste Mal, dass wir uns sehen. Zumindest das erste Mal, dass wir uns sehen im Podcast. Aber seit dem Sommer muss ich feststellen, Sie sind ein ganz entspannter, noch angenehmerer Gesprächspartner als zuvor. Der Sommer hat Ihnen gut getan.
Gut, vielleicht sollten wir das zu Beginn rausschneiden, aber das nee. Oder wir lassen es drin.
Ja. Ich hatte Corona in meinem Sommerurlaub.
Ehrlich?
Ja.
Habe ich ganz verdrängt.
Ja, also zumindest, mir ist im Nachhinein aufgefallen, das hätte ja wohl Corona sein können. Ich war 3 Wochen im Sommerurlaub weg. 2 Wochen davon hatte ich eine mittelschwere Erkältung, meine Frau 3 Wochen lang. Und dann kam ich nach Berlin zurück und jeder Zweite erzählte mir, er hatte Corona. Und dann ging bei mir das Licht auf, hatte das dann wohl auch.
Mensch, gut. Freut mich, dass Sie wieder fit sind und das gut überstanden haben.
Ich hab's gut überstanden. So, jetzt fangen wir auch mal gleich mit dem Thema, oder ich leite mal über beim Thema Atemwege. Wahnsinnig Überleitung. Toll, ne?
Auch.
Toll. Aber das war jetzt...
Wohin denn?
Zum Thema Asbest.
Ah,
da geht's auch um die Atemwege.
Stimmt. Ne?
Wir haben über das Thema Asbest schon gesprochen. Ich bin Ihnen insofern sehr dankbar, weil Sie das Thema vor vielen Monaten im Podcast mal auf die Bühne gehoben haben, weil Sie sagen, das Thema Asbest in Deutschland ist ein Thema, was zu wenig Beachtung erfährt. Das Problem ist größer, als wir alle denken. Wie gesagt, liebe Hörenden, bitte, Sie müssen da zurückspulen in den Folgen. Hören Sie sich die Folge über Asbest an, die ist...
Zurückspulen.
Naja, also zurückgehen.
Da merkt man, dass Sie manchmal so zumindest im Geist älter sind als ich.
Ja, ich versuche mich ja einfach irgendwie Ihnen anzugleichen. Also, so, jetzt lassen wir das aber mal, diese Frotzeleien, und gehen zum Thema.
Der hat nicht gezogen.
Gehen zum Thema.
Der war langweilig.
Asbest ist ein
Riesen. Spulen Sie nochmal zurück.
So, jetzt zweite Verwarnung.
Oder
die erste war nicht ausgesprochen.
Ach so.
Also, Asbest. Ich habe gesagt, in voller Dankbarkeit, aber das nehme ich jetzt alles wieder zurück. Großes Thema, wenig Beachtung, Haus und Grund kümmert sich relativ stark darum, hat endlich die Politik mal das Zepter in die Hand genommen. Sagen Sie mal was dazu.
Mache ich sehr gerne. Heute irritieren Sie mich einfach in jeglicher Hinsicht, aber das ist auch völlig
mit Vorsatz,
in Ordnung.
Mit Vorsatz.
Also, Thema Asbest ist jetzt politisch erstmal erledigt, aufgekommen ist. Das Thema unter dem Gesichtspunkt Gesundheitsschutz für Handwerkerinnen und Handwerker bei zum Beispiel dem Lösen von Fliesen, weil das Asbest zahlreich verwendet
wurde. In dem Kleber
wurde,
von Fliesen
in den Klebern
zum Beispiel.
Von Fliesen. Und wenn man da reinbohrt, wird es freigesetzt und dann eben in Form von Staub, den kann man einatmen, dann hat man dasselbe Problem wie früher bei den Asbestbeschichtungen. So, und dass das angegangen wird und auch thematisiert wird, ist ja gut und richtig, weil das... Löcher in die Fliesen bohren, das kann jeder Eigentümer, jeder Mieter machen. Das heißt, die Gefahr ist da. Dass wir da also jetzt Aufklärung und Informationspflichten haben, finden wir sehr gut. Was uns ein bisschen stört, wir hätten natürlich auch noch gerne gesehen, dass diejenigen in die Haftung genommen werden, die es verursacht haben. Stichwort, wer hat den Asbest in den Kleber reingepackt? Das war die Baustoffindustrie. Die ist fein raus, die muss nämlich nichts machen. Wir hätten uns da wie in Polen oder Frankreich einen großen Fonds gewünscht. Aufgrund dessen die Maßnahmen, die jetzt erforderlich sind, wie zum Beispiel mal Probebohren, Testen und so weiter, finanziert werden. Denn kein Eigentümer wollte jemals Asbest im Kleber für die Fliesen haben.
Also ich habe nach unserem letzten Gespräch über das Thema Asbest hier im Podcast mich da auch nochmal ein bisschen selektiver reingelesen. Weil, also nochmal, liebe Hörerinnen und Hörer, ist eine wirklich, hört sich irgendwie vom Titel sehr uninteressant an, aber ist eine interessante Folge, kann ich nur nochmal empfehlen. Viele dieser Unternehmen gibt es teilweise nicht mehr, ne? Und auch keine Nachfolgeunternehmen. Also insofern, Sie haben natürlich recht, die das in den Verkehr gebracht haben, diesen Asbest, die müssten denklogischerweise dafür aufkommen. Es gibt die aber zum Teil nicht mehr. Wie gesagt, Frankreich hat da ist da einen besonderen Weg
da
gegangen.
Da ist dann auch ein Staatsfonds.
Genau, da ist auch ein Staatsfonds.
Also da, wo eben die Unternehmen dann nicht mehr greifbar sind, ist der Staat eingesprungen. Aber es kann halt nicht sein, dass man die Eigentümer, nochmal, die nie Asbest bestellt haben, mit dem Problem jetzt alleine lässt. Und das ist das Entscheidende aus unserer Sicht.
Ja.
Dass man das ein Stück weit vergemeinschaftet, dieses Problem.
Ja.
Und wo überall möglich diejenigen ranzieht, die das Asbest mit verursacht haben.
Und ich meine, muss auch verstehen, ne, die Selbsteigentümer, wie wir schon mal hier besprochen haben, also ich hätte da auch jetzt keine Lust drauf, in Anführungsstrichen, dafür aufzukommen. Kann natürlich auch die Handwerker verstehen. Ne, die
absolut.
Wollen das auch nicht einatmen, beziehungsweise wenn sie es fachgerecht mit den notwendigen gesundheitsschutzmäßigen Auflagen für sich machen wird, ist einfach wahnsinnig teuer. Ja, das stellen die dann mir wieder in Rechnung als Eigentümer. Also
genau.
Das
dann ist wird Wohnen wieder teurer und.
Dann wird Wohnen wieder teurer. Also das ist ein Riesenteufelskreis.
Absolut unangenehmer ein Kreislauf. Aber es ist ja immerhin gut, dass die Lösung, wie wir sie jetzt haben, nicht zu pauschalen Mehrkosten bei allen Leuten führt, sondern dass wir einen vernünftigen Umgang mit der Sache haben, da wo erforderlich. Wichtigster Hinweis bei dem Thema vielleicht zum Schluss. Wenn der Kleber normal verbaut ist und man da nicht reinbohrt, besteht keine Gefahr. Überhaupt keine Gesundheitsgefahr.
Ja.
Erst durch das Rausbrechen dieses Klebers kann es zu Problemen kommen. Also wer renoviert, wer selbst ein Bad saniert, der sollte vorsichtig sein.
Das ist nochmal ein guter Tipp. So, Haken dran. Jetzt reden wir nochmal über ein Thema, was wir hier schon sehr ausführlich besprochen haben. Da gibt's jetzt aber auch nochmal Neuigkeiten, beziehungsweise wir alle erleben diese Neuigkeiten durch entweder leider Gottes sehr persönlich oder durch den Konsum von Nachrichten, nämlich Hochwasser. Beziehungsweise da kommen ja zwei Sachen zusammen, ne? Also das schreckliche Hochwasser, was nicht nur Deutschland, sondern ganz Europa derzeit erreicht, ist jetzt nicht das erste Hochwasser in diesem Jahr oder in kürzester Zeit. Da werden jetzt wieder Existenzen vernichtet. Es sterben auch im Übrigen Menschen. Das mal wird häufig vergessen, aber das auch mal erwähnt. Inmitten dieser Hochwasserkatastrophe steht auch noch die Brücke in Dresden.
Dresden,
die Carola-Brücke.
Sagen Sie einfach Sachsen. Dann haben sie Sicherheit, wenn sie in Zukunft überlegen.
In Ostdeutschland?
Wobei ich kann Ihnen eins sagen. Ich habe viele liebe Kollegen in Sachsen, Freunde und Familie. Also Leipzig und Dresden zu verwechseln, geht gar nicht.
Ich find,
das wird Ihnen jeder Dresdner sagen, wird Ihnen jeder Leipziger sagen. Da werden die sich beide einig sein.
Was? Wie geht gar nicht?
Ja, dass sie die beiden Städte verwechseln.
Ja, nee, das geht das natürlich ist, überhaupt nicht. Ja, Frau Bibsch. Aber ich meine, schön ist es da. Also.
Und dann noch so ein versuchtes Anbieter. Ich weiß nicht, Herr Flöger, heute ist nicht Ihr Tag, habe ich den Eindruck. Dann.
Also.
Nehmen Sie schon mal ein Schlückchen Wein, das hilft.
Die Carola-Brücke, das ist sozusagen inmitten dieser Hochwasserkatastrophe auch nochmal Ausdruck unserer maroden Infrastruktur hier in Deutschland. Ne, da stapeln sich die Krisen, wie man gegenwärtig so schön sagt. Das sollte nur am Rande erwähnt sein. Jetzt nicht nur auf Bundesebene, sondern auch auf EU-Ebene wird das Thema Elementarschadenpflichtversicherung wieder hochgekocht. Und da gibt es eigentlich eine ganz eindeutige Position von Haus und Grund.
Selbstverständlich, wobei das sind natürlich zwei Themen. Einmal das Thema Infrastruktur. Das ist ja wirklich ein Riesenglück gewesen, dass die Brücke zu einem Zeitpunkt eingestürzt ist, wo überhaupt keine Menschen auf der Brücke drauf waren und vor allen Dingen auch keine Straßenbahn auf der Brücke drauf war. Also Wahnsinn, was da hätte passieren können. Und richtig, da gebe ich Ihnen recht, sichtbar geworden ist das Thema dann natürlich auch noch in Verbindung mit der Flut oder dem Hochwasser, das da kommen sollte. Und ja, da gilt immer noch die alte Haus- und Grundposition. Wir finden es viel zu kurz gedacht, dass wir bei jedem Hochwasser, wie auch diesem, wieder über Elementarschadenpflichtversicherungen debattieren. Wir müssen etwas unternehmen, und zwar dahingehend, dass die Flüsse so gestaltet werden wieder, dass es Überlaufflächen gibt. Dass man nicht bei jedem Hochwasser sagt, oh, jetzt wird die Elbe gleich so hoch steigen, die Carola-Brücke blockiert alles und da gibt es so eine riesen, kurz eine riesen Katastrophe kommen. Das muss doch auch möglich sein, dass die Elbe sich auch vielleicht vor oder Dresden dann mal ein bisschen auf Überlaufflächen ausweiten kann, so dass man das ein wenig regulieren kann. Und da passiert überhaupt nichts. Also insofern Vorsorge, Schutz, das ist das, was wir primär brauchen und nicht immer nur, wir müssen mal gucken, wer hinter die Rechnung bezahlt. Wir können doch nicht dauerhaft die Rechnung wegen Hochwasserschäden bezahlen. Wir müssen uns darum kümmern, dass diese Hochwasserschäden nicht mehr eintreten.
Und finden Sie, dass die Politik da derzeit ausreichend tätig ist?
Das kann ich ganz klar sagen. Ich sehe da überhaupt keine Aktivitäten. Es ist natürlich auch wieder mal das typische Problem hier in Deutschland, die Kommunen müssen mitmachen, die Länder müssen mitmachen, der Bund kann noch mitmachen. Also alle sind wieder involviert. Das ist natürlich genau das, was ein konstruktives und schnelles Vorgehen verhindert. Aber entscheidend ist doch, wir werden nicht weniger Hochwasser haben, beziehungsweise wir werden nicht weniger Starkregenereignisse haben. Das heißt, daran werden wir vermutlich auch nichts ändern können. Selbst wenn man jetzt sagt, man weniger CO2-Ausstoß, der Klimawandel ist da. Wir werden mehr Starkregenereignisse haben. Jetzt einfach nur zu sagen, wenn wir mehr Starkregenereignisse haben, haben wir immer mehr Schäden und es muss bezahlt werden. Blödsinn. Nee, wir müssen daran arbeiten, dass die Starkregenereignisse nicht immer zu Schäden führen. Dann brauchen wir nämlich auch keine Elementarschadenpflichtversicherung. Wünschen wir uns ja auch nicht. Und dann passt die ganze Sache wieder. Aber da sind, da sieht man Land auf, Land ab, keinerlei Aktivitäten. Sobald das Hochwasser vorbei ist, sobald die Schäden beseitigt sind, verschwindet die Debatte sofort wieder. Es ist einfach eine Aufgabe, die sicherlich auch nicht in einer Generation gelöst werden kann. Sicher. Hoffen wir einfach, dass wir da zu einem dauerhaften Umdenken kommen.
Also eine große gesellschaftliche Aufgabe. Ich finde, ja, das ist jetzt aber auch ein kurzes Zwischenresümee. Unbewusst in dieser Episode widmen wir uns relativ großen gesellschaftlichen Aufgaben. Also Asbest, stark unterschätzt, wie Sie sagen. Hochwasser vermutlich nicht unterschätzt, aber wenig sozusagen.
Wenig lösungsorientiert
behandelt.
Wenig
Taten. Und jetzt kommen wir noch zu einem dritten Thema, auch ein großes gesellschaftliches Problem. Ich weiß durch die jahrelange Begleitung hier des Verbandes, dass ein wirklich Thema ist, was dem Verband sehr, sehr am Herzen liegt und wo man hinterher ist. Es hat mit der sonstigen Arbeit hier des politischen Lobbyings eigentlich überhaupt nichts zu tun. Umso schöner, dass sich der Verband seit vielen Jahren da engagiert, nämlich es geht um die Wohnungslosenhilfe.
Richtig, wir hatten jetzt auch den Tag der Wohnungslosen, um auf deren Schicksal hinzuweisen. Wir arbeiten mit der Bundesarbeitsgemeinschaft der Wohnungslosenhilfen zusammen. Es gibt da eine ganze Reihe von Punkten. Da muss man auch wirklich sehr lobend sagen, die Zusammenarbeit mit der BRGW, die ist wirklich gut. Die ist sachgetrieben, ideologiefrei, das macht richtig Spaß. Ich picke mir gerne den aus meiner Sicht wichtigsten Punkt raus, Wohnungslosigkeit zu verhindern, bevor sie entsteht. Das ist eigentlich das, wo es aus meiner Sicht drauf ankommt. Natürlich muss man immer in der Lage sein, einem Wohnungslosen zu helfen, aber viel besser ist es natürlich, wenn er gar nicht wohnungslos wird oder sie. Und deswegen wünschen wir uns, und das machen wir gemeinsam mit der BRGW, dass die Zusammenarbeit früher möglich wird, und zwar zwischen den privaten Vermietern, die ein Problem am Horizont aufziehen sehen. Die sehen nämlich als erstes, da wird die Miete nicht bezahlt.
Ja.
Und den Wohnungslosenhilfen, und dass das nicht erst dann einsetzt, wenn es zu spät ist. Denn heute erlaubt es der Gesetzgeber nicht, dass da eine Kontaktaufnahme und ein Austausch stattfindet. Die Wohnungslosenhilfen ist völlig absurd.
Verrückt.
Ja. Die werden erst informiert zum Zeitpunkt der Räumung. Wenn also wirklich, angesichts der langen Prozesse, die wir in Deutschland haben, sind da meistens schon anderthalb Jahre ins Land gegangen. Anderthalb Jahre, in denen ausreichend Möglichkeiten bestehen, die Wohnungslosigkeit zu verhindern, auch von staatlicher Seite. Aber man sagt, nein, die Wohnungslosenhilfen dürfen sich da noch nicht einmischen, die dürfen noch keine Info haben. Und solange da nicht eine Änderung kommt, kann es natürlich immer weiter sein, dass wir Wohnungslose haben oder neue Wohnungslose dadurch entstehen, dass sie ihre Wohnung verlieren. Und das ist doch viel sinnvoller, das zu verhindern.
Ja, also vielen Dank. Auch da können wir jetzt einen Haken dran machen. Mir war es nur wichtig, das einmal zu erwähnen, weil, wie gesagt, in der jahrelangen Zusammenarbeit, muss ich sagen, bei diesen vielen strittigen Themen, die wir auch haben und wo man sich auseinandersetzt, wo es auch nicht einfach ist, die Energiewende im Gebäudebestand und, gibt es diese Themen, wo sehr konstruktiv seit vielen Jahren mit hohem Engagement, mit hoher Beachtung hier dran gearbeitet wird und es trägt ja auch Früchte und ja, möchte da jetzt nicht zu viel Pathos reinbringen, aber es ist jedes Mal verbessert es auch die Gesellschaft ein wenig mehr und daran ist auch in diesem Haus ja einfach gelegen. Und auch jetzt möchte ich nochmal überleiten, nämlich zu unserem Hauptthema des heutigen Gesprächs. Und wir sind schon auch ein bisschen bei der Wohnungslosenhilfe, bei dem Thema, nämlich es geht um Migration. So, Migration, wie wir alle wissen, das Top-Thema derzeit in Deutschland. Ein auch wirklich wild diskutiertes Thema in Deutschland. Mit vielen Mythen, mit vielen Gefühlen verbunden, ja. Wir wollen aber nicht um Migration als solche sprechen, sondern über Migration und ihre Auswirkungen auf den Wohnungsmarkt. Ja, das bewegt uns jetzt zumindest aus professioneller Sicht sehr stark. Ich möchte in diesem Zusammenhang jetzt mal einleitend daran erinnern, dass zu Beginn des Ukraine-Kriegs sich der Verband ja auch sehr stark gemacht hat um ukrainische Kriegsflüchtlinge, die ja in kurzer Zeit in großen Massen in dieses Land gekommen sind und mussten.
Viele private Eigentümer ihre Häuser geöffnet haben.
Und viele private Eigentümer ihre Häuser und Wohnungen geöffnet haben und der Verband sich auch hier orchestriert an einer Unterkunftsaktion für ukrainische Kriegsflüchtlinge beteiligt hat. Das hat wirklich einfach sehr gut geklappt, muss man auch in der Nachlese sagen. Ja,
also auch sagen.
Also gerade weil die privaten Eigentümer das Herz in die Hand genommen haben und gehandelt haben. Das Thema ist natürlich, wird geprägt durch diese Ereignisse, Kriege und Zuzug durch Geflüchtete. Aber es gibt natürlich auch einen kontinuierlichen Flüchtlingsstrom. Und der sowieso schon gebeutelte Wohnungsmarkt in Deutschland wird dadurch noch angespannter.
Ja, das muss man so sagen. Und das, ja, das Besondere oder Bemerkenswerte ist eigentlich, wir haben ja derzeit, manchmal fällt es mir schwer dazu, Debatte zu sagen, einen politischen Austausch über die aktuelle oder vielleicht auch künftige Migration, der jetzt gefühlt nicht besonders sachlich ist. Das ist extremes politisches Gezänk, weil man sagt, also wir dürfen dies nicht debattieren oder jenes, das hilft nur denen oder jenen, aber es wird ja nicht in der Sache debattiert. Und wenn man dann noch mal guckt, was Migration eigentlich für die Gesellschaft bedeutet beim Stichwort Wohnen, dann muss man eigentlich konstatieren, da haben wir bisher überhaupt keine Debatte. Also die Fragen der Integration infolge von Migration beim Wohnraum findet auch auf fachlicher Ebene faktisch nicht statt. Das ist ein Komplettausfall, den wir derzeit haben und wo wir eigentlich alles nochmal auf den Prüfstand stellen müssen. Denn wir haben, nehmen wir mal als ganz banales Beispiel, die Baulandpolitik. Das ist ein hehres Ziel, absolut nachvollziehbar und abstrakt angesprochen. Weniger Flächenverbrauch, weniger Bauland. Haben eigentlich alle politischen Parteien gesagt, das ist richtig so, wir wollen unsere Umwelt bewahren, wir wollen eine anständige, lebenswerte Umwelt haben und das kann ich ja auch erstmal unterschreiben. Das war aber auch getrieben, das muss man deutlich sagen, von der Annahme, dass die Bevölkerung schrumpft. Jetzt haben wir keine schrumpfende Bevölkerung und wir wissen alle, wir brauchen mehr Wohnraum. Mittlerweile gehen ja einige davon aus, dass wir eher 900.000 Wohnungen zusätzlich brauchen. Wenn wir jetzt aber eine Baulandpolitik weiter betreiben, so als gäbe es keine Migration, so als würde die Bevölkerung nicht wachsen, dann führen wir eine schon bei der elementarsten Voraussetzung des Bauens, Bauland, eine Knappheit her, die zu Preisexplosionen führt. Und da, das muss man wirklich sagen, haben wir bisher null Debatte drüber. Wir müssen über neue Baulandflächen reden, ob wir es wollen oder nicht. Migration geht es nicht anders. Und das zieht sich jetzt durch immer weitere Kreise.
Ja, das ist ein interessanter Punkt, vor allen Dingen, weil er, wie Sie schon gesagt haben, in der derzeitigen Debatte, also wir sind ja nicht die Ersten, die über Migration in den Wohnungsmarkt hier sprechen, aber wir gehören, glaube ich, mit zu den Ersten oder Sie gehören zu den Ersten in der Debatte, die über Bauland sprechen, ne? Weil viele sagen natürlich, naja, wir haben zu wenig, also haben wir ja auch schon erschöpfend drüber diskutiert. Es gibt eine Baukrise in Deutschland, also Neubau ist, die Neubautätigkeit ist ein Problem. Ja, die Voraussicht in die Zukunft sagt auch, die aktuellen Zahlen hat Haus und Grund gerade vermeldet. Also die Baugenehmigungen gehen sozusagen von im Juli 2022 gegenüber dem Vorjahr um 20% fast zurück. Also das ist ja ein absolutes Armutszeugnis man kann nach wie vor von einer richtigen Baukrise sprechen, so. Ja. Aber da sind wir ja schon einen Schritt weiter, ne?
Ja, schon, ist schon ein Schritt weiter.
Beziehungsweise das ist die Konsequenz aus dem, was Sie beschrieben haben.
So. Ja, also, ja. Es ist eine Facette.
Eine Facette davon. Ja.
Aber Sie können natürlich auch, wenn Sie sagen, ich plane einen Neubauvorhaben und Sie haben bereits von den Rahmenbedingungen her Baulandpreise, von denen Sie wissen, Sie können nicht ansatzweise eine bezahlbare Wohnung anbieten, na, dann fangen Sie auch gar nicht erst an zu planen. Das ist ja, letztlich reden wir ja nur über Mathematik.
Ja.
Und jeder, der bauen will und sagt, ich will hinterher vermieten, der muss sich auch Gedanken drüber machen, ob er Mieter findet zu einem gewissen Preis. Dafür brauche ich gar keine Mietpreisbremse. Ja. Ab einer gewissen Miethöhe ist es nicht mehr vermietbar. Zahlt keiner. Und dann hat man eben das Problem, wenn man dann sieht von der Kalkulation her, Baukosten, kein Bauland da oder Bauland extrem teuer, dann wird das eben nichts. Das hat viele, viele Facetten. Das eine ist das Bauen, aber das ist auch da wird man sprachlos. Das ist natürlich für einen Podcast blöd, aber man wird sprachlos, wenn man die Reaktion ansieht. Ich habe jetzt gerade gestern gelesen, dass man jetzt als Folge der Migration eigentlich was sehr Positives, dass Flüchtlinge beginnen, sich selbstständig zu machen und Läden eröffnen.
Ja.
Was ist die Reaktion in Heilbronn? Eine Obergrenze für Barbershops, Shisha-Läden und irgendeine dritte, typischerweise von Flüchtlingen eröffnete Gewerbe. Das ist, also da frage ich mich, wer kommt denn bitteschön auf so eine Idee, dass man diese Läden verbietet? Also ich habe das dritte war Döner, wenn ich mich jetzt recht erinnere.
Aber ich würde ja unterstellen, das regelt der Markt am Ende.
Ja, aber ganz ehrlich, wir haben Leerstand in den Städten. Ja. Wir sagen alle, oh Gott, die Innenstädte sind leer, die Ladenlokale stehen leer. Ich habe auch noch nie gehört, dass ein Vermieter gesagt hat, ich kündige jetzt mal Fielmann oder eine Apotheke, da soll endlich eine Shisha-Bar rein. Jetzt, anstatt dass wir uns freuen und sagen, wunderbar, leerstehender Laden, der Flüchtling macht sich selbstständig, tritt hier ein, will teilhaben, engagiert sich, arbeitet. Nee, wir brauchen eine Obergrenze für Läden, die Flüchtlinge.
Also das gibt's doch gar nicht. Aber da kann ich Ihnen gleich mal sagen, um auch ein bisschen noch die Schwere aus dem Thema rauszunehmen. Über Heilbronn habe ich ja hier schon mal gesprochen. Also Heilbronn ist meines Erachtens die hässlichste Stadt in Deutschland. So. Also ich war da mal, das ist ja so eine Doppelstadt, Heilbronn-Neckars-Ulm. Ich meine, jetzt muss man natürlich sagen, da kommt die reichste Familie in Deutschland her, also Schwarz, Lidl oder eine Lidl, der reichsten. So, ne? Und schon vor diesem Hintergrund müsste ich unterstellen, dass es da schön wäre. Aber das passt natürlich nicht in die Logik der schwäbischen sozusagen Kaufmanns oder Hausfrau.
Ich wollte sagen, Lidl steht ja eigentlich für auf den Cent gerechnet, würde ich jetzt
genau.
mal sagen.
Genau, und so sieht es da auch einfach aus.
Ich war noch nie ich war mal in Heilbronn, ich glaube in der Altstadt.
Ja, diese Altstadt, genau darüber haben wir nämlich schon mal geredet. Das ist wirklich so ein Gott, also ich will mich ja hier nicht in Rage reden, aber das ist so ein Marktplatz und da gibt's so eine Art Pizzeria und ein anderes Restaurant, die sind beide, musste beide an zwei nachfolgenden Abenden an beiden essen, weil sonst gibt's da eigentlich kaum was. Die sind beide schlecht, also sind wirklich ausgesprochen schlechte Restaurants. Und ansonsten besteht
ich bin einigermaßen sprachlos. Also ich war in einem schwäbisches Restaurant in der Altstadt, wo es so typisch schwäbische Küche gab. Vielleicht habe ich jetzt nicht so einen Gourmet-Gaumen wie Sie, aber mir dort einigermaßen geschmeckt.
Um diese kleine Altstadt herum, die ja wie gesagt nicht besonders außergewöhnlich ist und auch im Übrigen nicht so gut in Schuss, gibt es eigentlich nur Gewerbegebiet gefühlt.
Also
die Sparsamkeit, die
was
ja
mich jetzt wirklich irritiert ist, ich meine, Sie kommen aus Berlin, ja, Sie wohnen hier in einer Stadt, wo der Einwohner glaubt, das Nikolaiviertel sei das historische, dabei sind das irgendwie Plattenbauten.
Ja, das ist furchtbar. Also das Nikolaiviertel ist auch
da
wirklich
furchtbar. Da können Sie doch nicht über eine Altstadt von Heilbronn lassen.
Das ist wirklich, das ist ja wirklich nur so ein paar Straßenzüge, also man kann ja auch nicht von Stadt im engeren Sinne sprechen, aber gut, das Thema Altstädte in Deutschland ist sowieso, ich meine, Gott, durch den Krieg ja sowieso auch ein spezielles Thema, aber also.
Sie sind bestimmt hier wieder eine Kandidat der Union für den Posten des regierenden Bürgermeisters. Steffel sind Freund von Rotenburg, ob der Tauber, nehme ich an. So, wenn es so schweres Samt ist, Plüsch, paar Goldbömmelchen, dann ist alles in Ordnung.
Ich fühle mich pudelwohl da, wo ich bin. Also nochmal kurz, Neckars, Ulm, Heilbronn, können Sie mal abhaken. Grüße gehen raus an die Leute dort. Jetzt kommen wir nochmal. Wenn Sie lachen müssen, können Sie auch gerne laut lachen. Sie müssen sich das nicht verkneifen.
Nein, ist es. Ich lerne Sie ja heute auch völlig neu kennen. Ja, immer politisch korrekt, jedes Wort Berlin-Mitte-artig abgewogen, gefühlt unterwegs mit drei Panzerungen aus Glas.
Wovon reden Sie denn eigentlich?
Und dann wird mal eben quasi ganz Baden-Württemberg hier.
Ja, man muss schon sagen, da wurde jetzt um diese Altstadt gebaut wurde, ne? Man sieht den einfach an, dass die beim Bauen gespart haben, weil die einfach auch die Fassaden, ne, das sieht einfach alles nicht besonders.
Also mittlerweile bin ich neugierig. Ich werde die Kollegen in Heilbronn mal fragen, ob ich mal wieder vorbeikommen darf.
Ich sag ja, schöne Grüße.
Mache ich.
So, jetzt kommen wir mal zurück zu unserem eigentlichen Thema. Ich weiß noch, was es ist. So,
okay.
Ich zögere nicht, weil ich nicht weiß, worum es geht, sondern ich zögere, weil ich jetzt gar nicht weiß, wo ich ansetzen soll. Und nochmal, wir haben uns vorgenommen, auch das Thema Migration an sich, weil es ja so ein strittiges, bewegendes Thema ist, in Deutschland jetzt nicht im Grundsätzlichen zu diskutieren. Gleichermaßen ist es natürlich so, Und jetzt kommen wir mal auf eine der Effekte zurück, die die Migration hat. Nämlich wir hatten ja vor, also bevor das sozusagen 2014, 2015, 16 losging, hatten wir in vielen strukturschwachen ländlichen Teilen unseres Landes erhebliche Leerstandsquoten. So, erhebliche Leerstandsquoten. Insbesondere
hat sich auch nie richtig geändert in den strukturschwachen und ländlichen Teilen.
Ja, genau. Also es ändert sich aber ein wenig. Ne? Also ich kann jetzt nur auf die Zahlen gucken. In Brandenburg ist erstmals seit irgendwie gefühlt, also seit der Wende in Anführungsstrichen, seitdem man das so aufzeichnet, ist die Leerstandsquote in Brandenburg unter 10% gefallen. So, das ist
ja
so.
Also da muss man vorsichtig mit sein mit der Zahl, weil natürlich Brandenburg massiv beeinflusst ist als Berliner Speckgürtel, wenn man das so sagen darf. Und da muss man dann genau gucken, was ist Großraum und Einzugsgebiet Berlin?
Geschenkt. In der Tat ist es so, dass aber das sind ja häufig Wohnungsbaugesellschaften oder Genossenschaften, ja, erstmals wieder Wohnraum vermieten, den sie lange nicht vermietet haben. Da sind sie erstmal auf den ersten Blick glücklich drüber, weil das, was eigentlich als unvermietbar galt, ja, kann wieder bewirtschaftet werden. Auf der anderen Seite sind sie auch im Dilemma, weil es stellt sich heraus, dass diese Flächen oder diese Wohnungen, dadurch, dass sie so lange leer standen, auch in einem ziemlich schlechten Zustand sind. So. Und die werden jetzt erstmal zum Teil nachsaniert, eben für eine Nachfrage, die aufgrund von Geflüchteten besteht, von der man auch nicht weiß, wie nachhaltig sie ist. Ja, das kommt eben noch hinzu. Und das ist, glaube ich, gerade auch das Ungleichgewicht, ja, was Sie jetzt erstmal markttechnisch in dieser Lage sehen. Ne? Also wir bauen zwar jetzt nicht, wir kriegen auf einmal Flächenvermiete, die wir bisher nicht vermietet haben. Es ist aber auch doch zugegebenermaßen für die Politik jetzt nicht so einfach zu entscheiden. Ne? Also wie gehe ich jetzt damit zukünftig um?
Ja, ich glaube, da haben wir bisher, wir haben noch nicht mal einen Gedanken daran verschwendet, wie wir damit umgehen. Also faktisch ist es natürlich erstmal so, dass da in die Gesellschaft eine Bewegung reinkommt. Ja. Und Integration setzt ja voraus, dass man sich irgendwo überhaupt integrieren kann. Und gerade wenn wir jetzt sagen, wir haben ja ganze Wohnblöcke im ländlichen Raum, die bisher kaum gewohnt wurden, dann kann man, wenn man da auf einmal hinzieht, sich eigentlich bei niemanden integrieren, weil niemand da ist. Mit dem man sich integrieren kann.
Ja.
So, und das ist eine sozialpolitische Herausforderung, über die bisher nicht geredet wird. Die ganzen Programme, die wir zum Beispiel aus dem Bereich der sozialen Stadt kennen, sind da, kann man ummodeln, kann man dafür anwenden, sind aber nicht originär jetzt mal durchgekämmt und gesagt worden, so, da müssen wir uns drum kümmern. Wir haben überhaupt keine Strategie. Auch das ist ja spannend. Ist jemand, der jetzt sagt, ich habe da eine Wohnung bekommen und es ist ein Dach über dem Kopf und es ist besser als nichts, vielleicht auch, weil ich jetzt noch Transferleistungen beziehe, dann bereit, da zu bleiben? Oder werden diese Menschen eines Tages sagen, Moment, jetzt habe ich einen Job bekommen, ganz woanders. Ich möchte auch nicht pendeln. Ich suche mir jetzt eine Wohnung in der Nähe meiner Arbeit und dort, wo vielleicht ein bisschen mehr Leben ist. Das heißt, ist das überhaupt nachhaltig, was wir dort generieren? Können wir was erreichen, dass Menschen, egal wer auch immer, da in Zukunft auch wohnen bleibt und hin und her pendeln kann? Und das sind Sachen, da passiert ja gar nichts. Also wenn wir hier in Berlin und Brandenburg, die reden seit 1990 darüber, S-Bahn-Strecken wiederzubeleben, die es bis zum Mauerbau gab. Ja, und seit 1990 sind sagenhafte fast 35 Jahre vergangen. Und wir reden immer noch darüber, ob wir 2 Kilometer fehlendes Gleis wieder aufbauen. Ja. Also wenn wir so weiter vorgehen, wird da nichts.
Und gleichermaßen ist es so, da haben wir auch schon drüber gesprochen, ich möchte jetzt nochmal ergänzen, aber es kam auch aus Ihrem Munde, die Kommunen sind natürlich, auf der einen Seite wird dieser Leerstand an Wohnungen auf einmal genutzt, auf der anderen Seite sind natürlich die Kommunen davon maßlos überfordert, von diesem Zuzug. Ja, wir merken es Land auf, Land ab. Es führt auch, Sie haben gesagt, es gibt kein nachhaltiges Konzept, ja, und kurzfristig führt es leider auch zu den Wahlergebnissen, die wir jetzt im Osten unseres Landes irgendwie erlebt haben, weil die Menschen sich einfach, die dort lange leben, überfordert damit fühlen. Ich will das gar nicht bewerten, aber führt zu einer recht schlagartigen Veränderung, die zumindest ein Ungleichgewicht in der Gesellschaft bringt. Und es führt jetzt kurzfristig erstmal, das muss man ja so konstatieren, zu diesen leider diesen Wahlergebnissen. So. Und
genau, weil letztlich guckt man einfach ein bisschen zu. Also zum Beispiel das Thema der gefühlten Sicherheit in Innenstädten. Da hat es ein paar Messerangriffe gegeben, muss man so sagen. Mir fehlen jetzt als Wohnungspolitiker, ich kann das zahlenmäßig gar nicht einordnen. Ja. Ich kann nur sagen, das erleben wir Land auf Land ab, dass die gefühlte, die subjektive gefühlte Sicherheit, die ist erstmal verloren gegangen. Bei vielen Menschen. Und wie gesagt, ich kann es nicht beantworten, ich muss es offen lassen, ob das richtig oder falsch ist. Aber Menschen reagieren ja nicht nur auf Fakten, sondern auch auf Gefühle. Wenn das Gefühl dazu führt, dass man dann sagt, ich gehe eben noch weniger in die Innenstadt, wir kommen jetzt in die dunkle Jahreszeit, wo ab 17 Uhr ist in der Innenstadt, ab 16 Uhr vielleicht dunkel ist, und dann sagen Menschen, dann gehe ich da nicht mehr hin, dann potenzieren wir auf einmal Probleme auch wieder bei der Lebendigkeit von Innenstädten. Wer soll seinen Laden dann dort betreiben und offen halten, wenn keine Kunden mehr vorbeikommen?
Ja.
Das heißt, wir müssen die Debatte führen, auch um unsere Innenstädte zu beleben. Und da vielleicht eben, das ist auch Aufgabe des Staates, das Gefühl von Sicherheit zurückzugeben, damit die Menschen in die Innenstädte hineinkommen, damit wir unsere gesellschaftliche Struktur des Zusammenlebens bewahren können. Denn nur wenn die vorhanden ist, dann kann man sich in diese Gesellschaft auch integrieren. Also wenn alle nur noch zu Hause sitzen und im Internet Kram bestellen, dann haben wir auch keine Gesellschaft mehr, in die man sich integrieren kann.
Und gleichermaßen ist es so, um diese Dimension auch nochmal zu eröffnen, dass wir jetzt mal aus ganz nüchterner volkswirtschaftlicher Perspektive roundabout 400.000 bis 500.000 Menschen jedes Jahr an Zuwanderung benötigen, in Anführungsstrichen. Ja, das so sagen das die Volkswirte. Also wir haben einen Bedarf an der Zuwanderung von 400.000 bis 500.000 Menschen, um das Erwerbspotenzial in Deutschland irgendwie auf einem konstanten Niveau zu halten. Und genau, und auch, das ist keine Neuigkeit, die ich hier erzähle, aber es ist seit Jahren und Jahrzehnten bekannt, aber auch sozusagen auf diese Gegebenheiten hat sich die Wohnungsbaupolitik in Deutschland, und da reden wir jetzt nicht von der aktuellen Ministerin, sondern auch von den Regierungen davor, zu keinem Zeitpunkt eingestellt. Und die Quittung, die kriegen wir jetzt. Was ist denn jetzt Ihr Appell für die Zukunft?
Ja, ich weiß, ich glaub, in der Kürze gar nicht möglich.
Wir können ja so eine halbe Stunde hier
nebeneinander legen und dann haben sie die Vorschläge für die Zukunft, weil wir das ja immer sagen. Aber ich nehme mal vielleicht eine Metaebene an der Stelle raus. Wir haben eine Politik, die bis zur nächsten Wahl denkt. Das ist das Maß der Dinge. So funktioniert aber Immobilienwirtschaft nicht. Man muss über mindestens 10 Wahlperioden denken können und eine Verlässlichkeit haben, wenn man in eine Immobilie investieren will. Und wenn die Politik nicht in der Lage ist, diese Zeiträume zumindest von den Rahmenbedingungen her einigermaßen ehrlich und verlässlich zu gestalten, dann wird es keine Investitionen in den Wohnungsbau in Deutschland geben. Und wenn das weiter anhält, werden daraus gesellschaftliche Probleme resultieren. Und deswegen glaube ich, wir müssen ein völliges Umdenken haben. Wir müssen alles auf den Prüfstand stellen. Wer ernsthaft glaubt, mit Verboten und Ordnungsrecht wie Mietpreisbremsen, Shisha-Bar-Verboten und ähnlichem, könne man die Herausforderungen lösen. Also ganz ehrlich, für mich sind das politische Bankrotterklärungen, weil man nur noch mit Verbotenauflagen reagiert, anstatt bereit ist, Lösungen zu finden, die Situation ändern.
Das finde ich ein schönes Schlusswort, aber ich muss damit dann doch nochmal verbinden, die Frage, Sie prognostizieren eigentlich, ohne da jetzt einen Alarmismus draus zu machen, Sie prognostizieren eigentlich, dass das Problem noch viel schlimmer wird. Also momentan denken wir, dass wir jetzt auf dem Höhepunkt der Baukrise sind oder Bau- und Wohnungskrise. Aber eigentlich steht uns das Schlimmste noch bevor.
Ja, sollte man jetzt so nicht sagen. Ich weiß nicht, ob das Schlimmste noch bevorsteht, aber ich sehe zumindest keinen Umschwung. Das sage ich ganz offen und ehrlich. Ich sehe hier keinen Umschwung. An allen Ecken und Enden sehen wir eigentlich nur neue Herausforderungen auf uns zukommen. Wenn man allein sieht, was im Bereich der energetischen Modernisierung von Immobilien derzeit passiert oder was die Regierung dort alles nicht macht oder verhindert oder ideologiegetrieben voranbringt, dann kann man reine Mathematik, keine vernünftigen Investitionen in den Immobilienbestand tätigen. So, und solange das mathematisch unsinnig ist, macht das niemand. Und zu glauben, das ist ja dann so die SPD-Grün-Denke, wir machen es mit neuer Gemeinnützigkeit und Genossenschaften und kommunalem Wohnen. Es wird das kurzfristig nicht lösen. Die Wiener Wohnen hat Wien nicht zu einer schönen Stadt gemacht, hat aber 135 Jahre gebraucht, um zumindest die schrottigen Wohnungen, die sie haben, in der Größenordnung auf den Weg zu bringen. Zu glauben, das wäre eine Lösung für die nächsten Jahre, das ist eine Lösung, wenn überhaupt, was ich bezweifeln würde, für die Enkel meiner Enkel.
Ja.
Aber das ist doch keine Politik für heute und morgen. Ja.
Also vielen Dank auch nochmal für dieses jetzt wirklich Schlusswort. Und Sie haben, wie ich finde, zwei wichtige Sachen genannt, nämlich schon allein rational gedacht, also mathematisch, wie Sie gesagt haben, ist, sagen, sehen wir da jetzt erstmal noch keinen Lichtstreif am Horizont. Ja, und es ist nicht sinnvoll, etwas zu tun. Und ich nutze jetzt auch nochmal ein zweites Stichwort, weil es mich zu unserem allerletzten kurzen Thema bringt, nämlich die energetische Sanierung des Gebäudebestandes. Da gibt es nämlich, es fällt mir jetzt schwer, sozusagen aus diesem Thema heraus dann diesen Bruch zu machen, aber Haus und Grund wurde jetzt vor kurzem zum Verband des Jahres gekürt. Also herzlichen Glückwunsch für diese tolle Auszeichnung. Und die hat nämlich im Wesentlichen auch was mit der energetischen Sanierung des Gebäudebestands zu tun. Nämlich was genau?
Wir haben die Auszeichnung erhalten dafür, wie wir uns positioniert haben und wie wir die Interessen unserer inzwischen 936.268 Mitglieder vertreten haben, mit Blick auf das Heizungsgesetz, also im eigentlichen genannt Gebäudeenergiegesetz, dass wir da nämlich im Gesetzgebungsverfahren auf die Mängel hingewiesen haben, die Unmöglichkeiten, die Ideologie und darauf hingewirkt haben, dass es im Kern umgedreht wurde, die Wärmeplanung vorgestaltet wurde, Außerbetriebnahmepflichten abgelehnt wurden.
Bis zum Gehtnichtmehr darüber gesprochen, genau. Als wir im Verfahren waren.
Und das hat jetzt die Auszeichnung für uns beschert. Gebracht, Verband des Jahres.
Also muss man auch nochmal sagen, eine ganz außergewöhnliche Auszeichnung. Der Verband hat sich gegen namhafte Verbände, Industrieverbände, große sozusagen Player hier in Berlin durchgesetzt und ist eine ganz besondere, Haus und Grund hat das schon mal gewonnen, ne? Vor 20 Jahren?
Ich glaube, ja, genau. Über 20 Jahren.
Ist eine ganz besondere Auszeichnung. Also herzlichen Glückwunsch natürlich nicht nur an Sie, sondern auch an das ganze Haus. Es ist wirklich ein toller Erfolg und zeigt, Haus und Grund wirkt. Hier geht, von diesem Haus geht richtig Wirkung aus. Und das ist in Anbetracht dieser vielen Dinge, die da doch in den letzten Jahren auch mit sehr viel Aufwand und sehr viel Stress betrieben wurden, ist eine schöne Auszeichnung.
Schönes Schlusswort.
Vielen Dank. Auch jetzt sind beide ganz sprachlos, oder? Gut, dann machen wir jetzt die Pulle auf, oder?
Würde ich auch sagen.
Ja.
Ziehen Sie den Korken raus.
Zum Wohl.
Endlich. Alles zum Wohl.